Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Lydia Herms.
Ja, und die Sommerpause, die ist vorbei. Wir sind wieder an Deck, die Radio 1 Literaturagenten. Das wird sehr, sehr schön, oder Frank? Also fast so schön wie beim allerersten Mal.
Wir werden sehen. Also willkommen an Bord.
Viel Spaß.
Es ist eine gemeine Welt, eine niederträchtige, eine fiese Welt, unsere Welt, so sieht das die grandiose Pessimistin Sibylle Berg, und sie meißelt ihren Weltekel in wunderbar scharfe, schneidende Sätze. Das ist schon mal gut, aber in ihrem neuen Roman, da schickt sie dann auch eine absolute Gegenfigur durch ihr finsteres Universum, und zwar einen perfekten Menschen. Das ist alles sehr erstaunlich, wenn wir gleich mit Sibylle Berg besprechen.
Ja, und dann gibt's was aus meiner Sicht recht Unheimliches. Autoren, die von Anfang an wissen, wie viele Bände ihre Romanreihe haben soll, wo der Held und oder Antiheld landen wird, die sind mir tatsächlich unheimlich. Harry Potter, Mary Ann Singleton oder Gerion Rath. Letzterer, der sympathische Ermittler von Volker Kutscher. In wenigen Tagen erscheint dessen vierter Fall in Buchform, und der spielt im Jahr 1932. Außerdem in der tiefsten Provinz und nicht in Berlin, wie man hätte erwarten können. Warum, das wird uns der Autor selbst, Volker Kutscher, hoffentlich verraten. In der zweiten Hälfte dieser Stunde, kurz nach 7.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Nicht mal die Vögel haben in der DDR rechte Lust zum Singen, weil ihnen der Osten viel zu grau ist. Die DDR kommt nicht gut weg in Sibylle Bergs neuem Roman, aber der Westen auch nicht, und am schlimmsten ist die Zukunft. Ein düsteres Werk aus schneidenden Sätzen und apokalyptischen Szenen hat Sibylle Berg mit diesem Buch geschrieben. Aber durch diese fiese Welt des Romans wandert ein unglaubliches Geschöpf, ein Zwitter, ein Wesen von unerschütterlicher Güte. Wie Sibylle Berg die Spannung aufbaut zwischen diesem reinen Menschen und dem Reich der Niedertracht um ihn herum, das ist beeindruckend und ergreifend. Und vor dem Kitsch schützt die Schärfe und Härte und Kraft dieses Romans. Sibylle Berg ist jetzt bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Sie wird auch die erbarmungsloseste Schriftstellerin deutscher Sprache genannt. Ha. Herzlich willkommen, Frau Berg.
Guten Tag. Darf ich jetzt erbarmungslos
genug? Gleich schön anti-erbarmungslos. Aber wenn man auf Ihr Buch schaut, Frau Berg, da stimmt das schon. Da liest man schöne, scharfe Sätze. Zum Beispiel diesen: Heimat hieß nur, über Hässlichkeit nicht verwundert zu sein. Wie kommen solche Sätze denn zu Ihnen? Fliegen die Ihnen einfach zu oder polieren Sie da tagelang dran rum?
Beides. Also ich schreibe eigentlich ein Buch in einem Anlauf durch, also der Anlauf geht lang, das ist dann irgendwie, ich schreibe ein Jahr an dieser Rohfassung, die in dem Fall 600 Seiten lang war, und dann wird an die 20 Mal poliert.
Ich stelle mir das tatsächlich so vor, ich hoffe, ich trete nicht zu nah, dass Sie da
doch
wirklich...
Das tun Sie ja schon.
Oh je, oh, Sie haben mich durchschaut. Ich stelle mir so vor, Frau Berg setzt sich morgens an den Schreibtisch, tippt sich in Rage und kann dann nicht mehr aufhören, und das ein ganzes Jahr lang, wie ein Wutausbruch. Denn so wirkt Ihr Buch auch, wie ein Wutausbruch, ein Ausbruch von Weltekel. Sagen Sie, ist das ein Daseinsmodus, angewidert zu sein von der Fiesheit, Gemeinheit oder auch Niedertracht dieser Welt? Also ist das so da, wenn Sie dann da am Schreibtisch sitzen und schreiben? Ist das Ihr Empfinden?
Nee, das ist ganz anders.
Okay.
Also ich finde das Buch sehr freundlich. Also es geht ja darum eigentlich, wie überlebt ein sehr freundlicher Außenseiter das Leben, das nicht gut zu ihm ist. Das Leben ist zu keinem von uns wahnsinnig gut. Also wir alle haben ja Todesfälle, wir werden verlassen, wir werden aus den Wohnungen geschmissen. Wir haben draußen ein Klima, was sich kolossal beschissen verändert. Wir haben Ungerechtigkeit auf der Welt, und es hat nichts mit Ekel zu tun, es ist eine Beschreibung. Es ist eine Beschreibung, wie ein Mensch durch dieses Leben kommt in einem Zeitraum von 70 Jahren, ohne dabei seine Würde zu verlieren oder ohne dabei bösartig zu werden. Darum geht es eigentlich. Das, was ich beschreibe vom Zustand von dem untergegangenen Sozialismus, dem Kapitalismus jetzt, das kann wegen der Kürze eines Buches überhaupt nicht so traurig sein, wie die Wahrheit ist. Und jeder, der sagt, wie kann so pessimistisch wie können Sie so pessimistisch sein, der schaut nicht, was passiert außerhalb seiner Wohnung.
Es stimmt natürlich, dass der Toto, dieser reine Mensch, den Sie durch dieses Leben schicken in Ihrem Roman, dass das eine absolut gütige, sanftmütige Existenzform ist, aber der strahlt natürlich umso heller vor diesem Hintergrund an Gemeinheit und Fiesheit, den Sie aufbauen in Ihrem Buch. Und weil Sie gerade auch Ost und West erwähnt haben, der kommt ja aus dem Osten, aus der DDR, kommt da unter schlimmen Umständen auf die Welt, wird im Kinderheim verfolgt von anderen Kindern, von einer sadistischen Heimleiterin, kommt später in den Westen und da geht's ihm im Prinzip aber auch nicht viel besser, da hat er genauso viele Leute gegen sich. Also man lernt zum Beispiel, wenn man die Systeme bei ihnen gegeneinander stellt, groß besser ist der Westen dann auch nicht. Sie haben das ja selbst erlebt, als Sie in den 80er Jahren in den Westen gegangen sind. Ist das tatsächlich auch Ihre Erfahrung? So groß sind die Unterschiede gar nicht zwischen DDR und BRD?
Natürlich, ein Unterschied ist, dass die DDR, dieser Feldversuch Kommunismus, leider in einer Diktaturen, das war ja nicht nur DDR, es war ja Russland, der ganze Ostblock, dass es in Diktaturen endete, weil einfach diese Gesellschaftsform wieder von Menschen durchgesetzt wurde, die sich bereichern wollten, die sich über andere erhoben haben. Jetzt haben wir den Kapitalismus, der natürlich eine scheinbare Freiheit dem Menschen gibt. Die Freiheit zu wählen, die Freiheit zu kaufen, das macht ein bisschen zufriedener, weil der Mensch die Möglichkeit braucht, aus der laut Glücksforschung in einer Demokratie zu leben und seinen Status zu verbessern. Nur was jetzt passiert leider mit dem Kapitalismus, ist ja diese ungezügelte Endform, die die Welt gerade relativ ruiniert. Dass eine Handvoll Leute sich eigentlich ohne Erbarmen irgendwie bereichern, ohne zu bedenken, dass sie sterben werden. Und dass wir irgendwie alle mitspielen. Vermutlich wäre eine Kombination beider Systeme, solange uns nichts Neues einfällt, relativ schlau gewesen.
Aber wenn Sie sich jetzt eine Welt aus vielen Totos vorstellen, nicht nur einer so alleine beispielhaft, sondern viele gütige, sanftmütige, willenlose Menschen, wäre das nicht eine doch ziemlich spannungsarme, langweilige Welt?
Ja, aber doch schön. Ich meine, wenn Sie unter Spannung Kriege verstehen und irgendwie Hurrikane und Klimakatastrophen, dann go for it. Also ich finde es, die Reibung, die wir haben, meistens sehr unangenehm. Bringt uns ja nichts. Was bringt es uns denn zu wissen, irgendwie, was es für Unrecht gibt? Was bringt es uns denn, dass, ja, Gott, jetzt habe ich mich wieder in den Satz verloren.
Das macht doch nichts. Sibylle Berg, vielen Dank für das Leben, heißt Ihr neues Buch, erschienen im Hansa Verlag, ist 400 Seiten stark, wird Sie zum Denken anregen und auch zum drüber sprechen. Soweit steht es fest. Es kostet 21,90 Euro. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Frau Berg, für das Gespräch.
Aber da nicht für, junge Frau.
Die moderne Ehe kennt zwei Phasen. Stagnation und freien Fall. Das sind die ersten Worte des Romans Zeiten der Ernüchterung von Carol Edgarian, einer amerikanischen Autorin. Und da kriegt die Ehe eben gleich mal was auf die 12. Es scheint ja umstandslos und sarkastisch an den Kragen zu gehen. Und Lydia, das Ehepaar in diesem Buch, um das es geht, sind die beiden da noch in der ersten Phase der Stagnation oder schon bei Phase 2 im freien Fall?
Also sie befinden sich genau auf der Grenze, sie drohen abzuschmieren. Es handelt sich dabei um Helena, kurz genannt Lena Rush, und Dr. Charlie Pepper. Die sind in den Mid-40ern, ein Jahrzehnt irgendwie verheiratet, also noch nicht übermäßig lang, aber auch noch keine Frischlinge. Die lieben sich, ohne Frage, aber sie beginnen durch die Umstände bedingt sich zu zerreiben. Sie haben einen gewissen Wohlstand erreicht. Sie ist Journalistin, er ist Chirurg. Und plötzlich, ich glaube, ich bin nicht verheiratet, aber so weit kommt es in jeder Ehe. Man entscheidet, was ist unsere Zukunft, und beide haben auch Möglichkeiten aufzustreben. Und sie entscheiden sich für einen Dreijahresplan. 3 Jahre geben sie dem Charlie, der plant und erfindet an einem Roboter rum, an einem Operationsroboter. Sie gehen nach San Francisco. Sie verspricht sich, um den gemeinsamen Sohn zu kümmern, Theo, und für 3 Jahre. Das ist der Deal. Und das noch alles gut. Es ist zwar schon, also die Finanzkrise ist zwar vonstatten gegangen, 2007, 2008, aber ihnen geht es gut. Die erste Finanzierungsphase dieses Roboter-Forschungsgebiet des Peppers, des Charlie Peppers, funktioniert ganz gut. Wie gesagt, es geht voran. Sie bekommen Zwillinge, davon stirbt eine. Das Mädchen, das überlebt, wird krank, und Immer mehr entdeckt man beim Lesen, dass die Frau, die Lena, die Lasten der Familie trägt und Pepper kaputt geht am Job. Also es ist nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Die Bankenkrise erreicht letztendlich auch sie. Für die zweite Finanzierungsphase fehlt das Geld. Niemand will Geld geben, diesem jungen Arzt.
Und wenn du jetzt Bankenkrise, Finanzkrise ansprichst, ist das quasi der Horizont, vor dem diese Ehegeschichte stattfindet? Oder ist das selbst auch wichtig? Ist das ein Roman, der sich auch interessiert für das, was in dem Land passiert, in der Welt vielleicht sogar passiert?
Nicht ganz. Also es ist permanent da. Das ist der Hintergrund, das stimmt, das hast du richtig bebildert. Allerdings ist sie in den Dimensionen, wie man sie kennt, also sie ist kein politischer Gegenstand, sie ist da. Und aber die Konsequenzen werden im Kleinen ausgebadet, also am Küchentisch, auf der Notaufnahme des Krankenhauses, weil das kleine Mädchen wieder krank ist, in den Hotelzimmern, in denen der Charlie Pepper lebt, um irgendwelche Gespräche zu führen, und dann plötzlich passiert etwas, es scheint plötzlich wieder Geld da zu sein. Jemand ruft Charlie an und sagt, ich bezahle dir die zweite Finanzierungsphase. Das Problem ist nur, es ist Lenas superreicher Onkel. Lena kommt nämlich aus einem sehr reichen Haushalt. Charlie Pepper aus einem sehr bodenständigen Haushalt, haben nicht so viel Geld. Und Lena hasst ihren Onkel, weil mal was vorgefallen ist in dieser Familie mit Geld, und dieses Geld hat alles kaputt gemacht. Und
nun also was die Lösung zu sein scheint, macht alles nur noch schlimmer.
Alles viel, viel schlimmer, richtig. Also er will das Geld haben, sie will es nicht, sie brauchen es aber, um zu überleben, und das hält die Ehe kaum aus. Und dann passiert noch etwas, wo ich so dachte, ach komm, reißt euch zusammen im Buch. Plötzlich stirbt oder erkrankt der Geldgeber, er wird vom Sockel außerdem gestoßen, Teilhaber seiner Firma, plötzlich fällt da auch noch mal was zusammen. Es wird einfach immer schlimmer, und die Politik kann auch nichts retten. Es gibt keine Hoffnung, ne?
Das heißt, die Ehe ist am Ende und alles bricht zusammen.
Nee, das ist ja typisch, also wenn ich jetzt so pathetisch sein darf, irgendwie für mich typisch amerikanisch, wir schaffen das. Der amerikanische Traum, wir haben uns das aufgebaut, das macht uns niemand kaputt, diese Mentalität herrscht vor. Obama soll es richten, der wird gewählt, und alle Hoffnung stopft dieses Ehepaar in diesen Namen, in diesen Mann, in diese Figur. Und ich will das Ende nicht verraten, aber es ist kitschig, tragisch, kitschig, aber auch auf gewisse Art und Weise sehr berührend, fast zerstörerisch berührend. Ich glaube, dass es so etwas gibt. Ich hoffe, ich erlebe es nie. Das ist so meine Quintessenz aus diesem Leseerlebnis.
Das Buch ist Zeiten der Ernüchterung von Carol Edgarian. Das ist im Verlag Kein und Aber erschienen mit 460 Seiten, also auch ordentlich viel zu lesen. Der Preis 22,90 €.
Gerion Rath ist wieder da. Der eigensinnige Kriminalkommissar von Volker Kutscher. Vor 5 Jahren hat Gerion Rath zum ersten Mal ermittelt, damals im Berlin des Jahres 1929. Im 4. Band der 4 gelobten Rath-Krimis ist der Kommissar nun im Jahr 1932 angekommen. Ein Mann scheint ertrunken zu sein. Im Fahrstuhl des Vergnügungspalastes Haus Vaterland. Aber wie kann man dort ertrinken? Und warum hat der Tote diesen Einstich im Hals und ein indianisches Pfeilgift im Blut? Volker Kutscher kombiniert sehr gekonnt eine spannende Krimihandlung mit der Erzählung vom Niedergang der Weimarer Republik. Und jetzt ist Volker Kutscher hier bei Radio 1.
Herzlich willkommen, Herr Kutscher.
Ja, guten Tag.
Herr Kutscher, das ist jetzt der 4. Berlin-Roman in Ihrer Gerion Rath-Serie, wobei ein großer Teil des Romans ja jetzt gar nicht in Berlin spielt, sondern in Ostpreußen, in der kleinen Stadt Treuburg. Warum denn das? Hatten Sie Berlin schon satt?
Nee, das bestimmt nicht. Ich wollte meinem Kommissar mal eine Umgebung bieten, die für ihn noch exotischer ist als Berlin. Und er ist Rheinländer. Als Kölner durchaus auch, ja, Großstädter in Anführungszeichen. Und es verschlägt ihn eben in den äußersten Osten des damaligen Deutschen Reiches und in die tiefste Provinz, ganz einfach. Also heute würde man sagen, am Arsch der Welt. Ich möchte den Ostpreußen nicht so nahe treten, aber so hat man das damals als Rheinländer mit Sicherheit empfunden.
Treuburg, da marschiert die SA in diesem Jahr, also in diesem Jahr, in dem dieser Band spielt, 1932 schon mit Unterstützung der örtlichen Polizei auf. Der Hass auf die Polen gehört da irgendwie zum, man traut sich's kaum zu sagen, zum guten Ton. Diese Kleinstadt in Ostpreußen, zeigt die schon, wohin die Reise für Deutschland insgesamt geht? Ist es deshalb interessant für Ihren Roman gewesen?
Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte im Grunde genommen, dass ausgerechnet in Masuren, das eigentlich multiethnisch geprägt war, durchaus auch noch mit polnischem Zungenschlag oftmals in vielen Familien, dass ausgerechnet da die Nazis so großen Zuspruch empfunden haben, gerade im Jahr 1932. Und letzten Endes haben die Masuren sich damit das eigene Grab geschaufelt, wenn man an den weiteren Verlauf der Geschichte denkt. Das alte Ostpreußen und Masuren ist mit Ende des Zweiten Weltkrieges ja auch verschwunden und damit auch die eigentlich multiethnische Kultur, die vom Nationalismus letzten Endes zerrieben worden ist auf beiden Seiten.
Diese Richtung, wohin die Reise für Deutschland dann geht, wohin die Geschichte geht, die zeigt auch eine andere Schlüsselszene in Ihrem Roman, die ich ganz spannend fand. Das ist der Tag des sogenannten Preußenschlags. Der Reichskanzler Franz von Papen hat damals die preußische Regierung und auch die Polizeiführung abgesetzt. Und man erlebt dann in Ihrem Roman mit, wie die Reichswehr da einmarschiert im Polizeipräsidium, wie die beiden Polizeichefs abgeführt werden von Soldaten und hunderte preußische Polizisten stehen ringsherum, empfinden das als Riesenunrecht, dass ihre Vorgesetzten verhaftet werden, praktisch rausgeführt werden, aber sie tun nichts.
Ja,
wie haben Sie denn diese Szene eigentlich rekonstruiert, was damals abgelaufen ist?
Ich habe da ein bisschen darauf zurückgegriffen, auf einen Zeugen damals, und zwar den Polizeipräsidenten Herr Grzynski, der diese Szenen geschildert hat in seinen Memoiren, kann man sagen. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass der komplette Polizeiapparat demokratisch war und dahinter gestanden hat. Also das war aber doch ein Großteil der Beamten. Und die entscheidende Frage war ja damals eigentlich wirklich, werden die demokratischen Kräfte sich sozusagen wehren, in dem Fall die Polizei? Das hätte aber letzten Endes über die Gefahr eines Bürgerkriegs heraufbeschworen, Polizei gegen Reichswehr. Und das wollten weder die leitenden Polizeibeamten noch die preußische Regierung riskieren. Und so sind halt die Dinge dann eben so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Und letzten Endes war das eigentlich der erste Schritt auf dem Weg in die Diktatur. Definitiv noch nicht unbedingt in die NS-Diktatur. Es waren eigentlich eher die reaktionären Regierungsmitglieder um Franz von Papen, die das Ganze eingestellt hatten. Und die haben sich was ganz anderes erhofft. Eher so eine Art Militärdiktatur und wollten die Nazis eigentlich nur ausnutzen. Aber so haben sie den Nazis im Grunde genommen das Bett gemacht für die eigene Diktatur ein halbes Jahr später.
Aber das ist auch die Geschichte, wie die preußische Polizei, obwohl sie etwas als Unrecht empfindet, jetzt also zumindest einzelne Beamten, obwohl sie sehen, dass sie dagegen ihre Ideale verstoßen wird, eigentlich gegen das, worauf sie eingeschworen sind als Beamte dieses Staates Preußen. Aber trotzdem, sie kriegen keinen Befehl, etwas dagegen zu tun und deswegen tun sie auch nichts.
Genau so ist es. Das ist ja auch ein bisschen die Tragik. Der Polizeiapparat in Preußen oder überhaupt in Deutschland hat einfach funktioniert. Der hat den Untergang der Monarchie genauso verkraftet wie den Untergang der Republik und hat auch dann im Dritten Reich wunderbar funktioniert, leider Gottes.
Das ist der historische Hintergrund. Das Deutsche Reich wird zentralisiert, der Freistaat Preußen wird eingegliedert, die Machtergreifung der Nationalsozialisten ist nicht mehr weit. Neben diesem historischen Stoff gibt es aber auch eine, naja, ziemlich farbige und äußerst packende Krimi-Handlung. Berliner Unterweltbanden spielen da eine Rolle. Mhm. Es gibt einen langen zurückliegenden Mordfall, dann auch einen spektakulären Ausbruch aus einem Gefängnis und es gibt, wir haben es um dem kleinen Vorspieler vorhin schon gehört, eine Art Indianer, der in den masurischen Wäldern haust und irgendwas mit einem Gift. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
Ich wollte natürlich auch Klischees vermeiden und gerade Ostpreußen ist durch die ganze, ich sag mal, Heimatliteratur natürlich da von Klischees nur so beladen und habe da sozusagen mit einem Gegenklischee gearbeitet.
Der
Indianer, den kein Mensch in Ostpreußen vermutet natürlich. Und der Indianer ist ja auch kein Indianer, er ist ein Ostpreuße, ein Einsiedler, aber ein, ja, sag ich mal, Karl-May-Fan. Und der eben schwärmt für die Lebensweise der nordamerikanischen Indianer. Und als er sich dann zurückzieht von den Menschen in die Natur, wählt er genau diese Lebensweise und eifert sozusagen seinen Vorbildern nach.
Und das finde ich wunderbar, die Idee. Nachts steigt er mal in die Leihbücherei ein und holt sich neue Bücher von Karl May und anderen Fachbücher, Sachbücher.
Sachbücher über indianisches Leben, um damit seine Indianertechniken in den masurischen Wäldern zu vervollkommnen. Eine sehr und schöne Idee.
Natürlich auch, um nicht zu vereinsamen. Er ist eben eine Leseratte und das ist auch der einzige Kontakt für ihn zu anderen Menschen, kann man ja fast gar nicht sagen, aber zu den Autoren dieser Bücher oder zu den Menschen, die in diesen Büchern vorkommen. Ansonsten hat er überhaupt keine sozialen Kontakte.
Volker Kutscher, wir reden gleich weiter über Ihren neuen Kriminalroman Die Akte Vaterland.
Radio 1, die Literaturagenten, immer noch zu Gast Volker Kutscher. In wenigen Tagen, kann man sagen, kommt sein neuer Kriminalroman heraus. Es ist ein vierter Band, Die Akte Vaterland, Gerion Raths vierter Fall, so heißt er. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie Ermittler Gerion Rath mit der Politik des Jahres 1932 zu tun hat. In diesem Jahr spielt dieser vierte Band mit einer Mordserie in Berlin, mit einem Indianer, der eigentlich keiner ist, aber gerne einer sein würde, in den masurischen Wäldern. Er hat aber auch mit Charlie zu tun, seiner Freundin Charlotte, später dann auch seine Verlobte. Und die begeistert mich sehr. Die ist eine erstaunlich moderne Frau. Sie sagt zum Beispiel so Dinge wie, wenn ich dich heiraten sollte, bild dir bloß nicht ein, dass ich dann immer zu Hause sitze und auf dich warte. Ich will auch weiterarbeiten gehen. Herr Kutscher, sind Sie sich sicher, dass es solche Frauen 1932 schon gegeben hat?
Ja, die hat es gegeben. Es war letzten Endes eine Zeit, in der die Emanzipation der Frau im Grunde genommen in Deutschland begonnen hat. Es war die Zeit der Bubiköpfe, das war eigentlich auch schon ein Zeichen der Emanzipation, die alten Zöpfe abzuschneiden. Natürlich hat das längst nicht jede Frau gemacht, das war definitiv nicht Mainstream, aber es war, die Möglichkeit war da, in einen Beruf zu gehen und eine andere Lebensweise zu probieren, gerade in einer Stadt wie Berlin.
Apropos Berlin, Sie machen dieses Berlin des Jahres 1932 sehr plastisch, haben immer verschiedene Schauplätze. Diesmal ist ein wichtiger Schauplatz, kommt schon im Namen des Buches vor, das Haus Vaterland, großer Vergnügungspalast am Potsdamer Platz damals. Was fanden Sie an diesem Ort so interessant?
Es ist einfach ein riesen Laden gewesen, also ein riesiger Komplex, voll mit verschiedensten Lokalen und man kann fast sagen, eine Touristenfalle, war mit Sicherheit stärker von Touristen frequentiert als von Berlinern. Auch Kommissar Rath ist da schon einige Male eingekehrt in seinen ersten Tagen in Berlin, weil er eben neu war in der Stadt und das kannte, das Haus Vaterland. Ich bin irgendwann bei der Recherche darauf gestoßen und habe mit einem Menschen sprechen können, der als kleiner Junge noch in den Ruinen des Hauses Vaterland herumgelaufen ist, weil das erst in den 70er Jahren abgerissen wurde. Am Potsdamer Platz nahe der Mauer eben gelegen. Und dieser Mensch hat nämlich dann eine Website ins Leben gerufen und sich auf die Spurensuche gemacht und wollte wissen, wie dieses Gebäude früher ausgesehen hat. Und da bin ich auch dann eben fündig geworden. Und es ist einfach faszinierend, was man da alles geboten bekommen hat. Es gab eine Rheinterrasse, es gab einen bayerischen Bierkeller, ein Wiener Heurigen-Lokal, spanische Bodegas und alles Mögliche. Eine Wildwestbar, ein türkisches Café, also die ganze Welt auf engstem Raum.
Recherche ist ein gutes Stichwort, Herr Kutscher. Sind Sie denn jetzt noch öfters in Berlin unterwegs und recherchieren oder machen Sie es dann vom Außenposten Köln aus?
Ich bin auch sehr oft in Berlin, aber auch nicht nur zum Recherchieren. Das wäre ja auch ein bisschen auch traurig, verschenkt. Nein, ich bin gerne in Berlin und recherchemäßig natürlich, das endet ganz einfach nie. Ich habe natürlich mir jetzt über diese vier bislang erschienenen Bände schon eine ganze Menge so, ich sag mal, Basiswissen angeeignet. Aber immer wieder gibt es natürlich auch ganz spezifische Fragen in bestimmten Milieus oder ich entdecke immer wieder auch neue Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach sehr gerne auf Spurensuche, auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit in der Stadt.
Sie wollen den Stoff ja auch weiterentwickeln und weiterschreiben bis ins Jahr 1936 hinein. 8 Bände sollen es am Ende sein. Jetzt haben wir ja bald den vierten auf dem Tisch. Wissen Sie denn schon, was aus Gerion Rath, Ihrem Polizeikommissar, dann werden wird, wenn seine Chefs bei der Polizei dann Nazis sein werden?
So ganz genau weiß ich das noch nicht. Da möchte ich mich auch selbst noch ein bisschen überraschen lassen. Also ich habe ihn da ganz bewusst politisch ein bisschen unkorrekt angelegt und auch gleichzeitig aber auch so, dass er eben mit Autoritäten gewisse Probleme hat. Also er ist dann schon ein gewisser Einzelgänger. Er wird nicht von vornherein auf Oppositionskurs gehen. Er wird aber auch nicht von vornherein ducken und zum Nazi werden. Das definitiv auch nicht.
Und mit Charlie werden die ein ordentliches Paar, so ein richtiges ordentliches Paar?
Das weiß ich leider auch noch nicht. Nein, Sie haben ja eben das Thema Emanzipation angesprochen und die Lebensweise, die Charlie wählt, das ist Neuland, ganz einfach. Ihre Mutter hat anders gelebt, Gerions Vater hat auch anders gelebt, für ihn ist es auch nicht ganz so einfach. Im Privatleben, aber auch im Berufsleben, was gerade in diesem Roman auch Charlie feststellen muss, in dieser Männergesellschaft, Polizei, sind die Frauen, wenn sie als Beamtinnen dort anfangen wollen, ganz einfach auch eine exotische Erscheinung. Normal ist man da als Sekretärin oder Stenotypistin unterwegs, meinetwegen als Putzfrau, aber nicht als Kriminalbeamtin. Und obwohl sie da in der weiblichen Kriminalpolizei, die schon seit einigen Jahren besteht, arbeiten kann, wird sie sehr stark angefeindet.
Also ich bin schon gespannt, was Charlie macht im nächsten Band der Gereon-Rath-Reihe. Jetzt kommt erstmal der vierte Band raus am Donnerstag. Der heißt Die Akte Vaterland, Gereon Raths vierter Fall, erscheint bei Kiepenheuer und Witsch mit 580 Seiten für 20 Euro. Herr Kutscher, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Unsere lesende Autorin ist heute Antje Rawick-Strubel aus Potsdam, bekannt durch ihre Romane Tupolev 134 oder Kältere Schichten der Luft oder auch durch ihre Gebrauchsanweisung für Schweden oder für Potsdam und Brandenburg. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sind ja mit der Sendung heute aus der Sommerpause wieder aufgetaucht, obwohl wir natürlich nicht die ganze Zeit Urlaub gemacht haben. Aber wir wollten Sie fragen, gibt es für Sie als Autorin auch so etwas? Gönnen Sie sich auch so eine Auszeit im Sommer? Machen Sie richtig Ferien?
Ja, unbedingt. Also ich habe es lange nicht gemacht und habe jetzt dieses Jahr gemerkt, wie nötig das war. Also ich mache komplett was anderes. Ich war in Schweden. Überraschung.
Ihre Leidenschaft.
Genau. Mhm. Und bin Kanu gefahren, also die meiste Zeit. Also ich habe auch so bin auch so durchs Land wieder ein bisschen gefahren, habe mir Gotland nochmal irgendwie genauer angeguckt. Bin aber Kanu gefahren und das ist ganz gut, wenn man mal so komplett was anderes macht und überhaupt nicht, also kein Computer dabei hat, irgendwie sich auch ganz anders vorkommt. Also da auf dem See alleine wie so ein Eremit oder sowas und überhaupt nicht ans Schreiben denkt.
Waren Sie denn ganz alleine?
Nein, nee, ich war schon auch dann zu zweit oder zu dritt, aber ich war auch mal alleine unterwegs.
Wie ist das? Klar, im Kanu kann man keinen Laptop auspacken und es ist recht schwer, da auch in eine Kladde zu schreiben. Ja. Also es muss dann irgendwie erst alles wasserfest verpackt, aber trotzdem kann es ja zu einem inneren Konflikt kommen, denn Sie sind ja auch Ihre eigene Auftraggeberin. Also Sie haben Ihren Zeitplan, Ihren Jahresplan im Kopf, Sie haben Ideen und möchten gewisse Publikation erreichen. Wie funktioniert das dann, auch davon Abstand zu nehmen, von den eigenen Aufträgen? Also Menschen, die freitätig sind, wissen genau, wovon ich jetzt rede. Wie ist es bei Ihnen da?
Na, in dem Moment stelle ich mir tatsächlich vor, ich bin jemand anders und ich habe noch nie geschrieben. Also vergesse dann auch das Schreiben und vertraue dann aber natürlich indirekt wieder auf die Arbeit des Unbewussten, dass sich irgendwas dann ansammelt in der Zeit, ohne dass ich darüber nachdenken muss.
Es gibt ja auch Autoren, die immer erzählen, dass ihre Figuren sie weiterverfolgen und keine Ruhe geben wollen. Das geht ihnen dann nicht so.
Oh nee, zum Glück nicht. Das wäre ja schrecklich.
Die bleiben im Kielwasser zurück.
Genau. Aber ich finde es sehr schön, jemand anderes zu sein dann. Aber irgendwann liegt man dann doch dann meinetwegen im Bett oder auf der Terrasse oder am Wasser und spürt richtig, oh, das ist ein tolles Bild oder das ist... Das muss ich aufschreiben. Juckt es dann im Finger? Wo ist die Kladde? Wo ist der Stift? Wo kann ich es hinkritzeln, damit ich es nicht vergesse? Oder sind Sie tatsächlich so ein Elefant, der alles aufsaugt und sich dann auch im richtigen Moment erinnert, wenn es dann ums Schreiben geht?
Naja, zur Not hat man ja dann doch, also wenn es jetzt wirklich drängend ist, immer irgendwo einen Stift einstecken und irgendeine Quittung oder irgendwas, wo man hinten drauf schreiben kann. Aber wenn es richtig gut ist und entspannt ist, dann ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich zurückkomme, mich dann plötzlich wieder wahnsinnig freue, an diesem Schreibtisch zu sitzen. Und dann geht plötzlich alles wieder los. Also es funktioniert schon, wenn ich mich körperlich irgendwie betue, dieses Abschalten ganz gut.
Und Sie haben nicht nur keinen Computer mit, sondern auch keine Bücher mit? Sind froh, mal ohne Papier auf der Welt zu sein?
Nee, nicht unbedingt. Also ich habe schon immer mal ein Buch mit und lese auch, aber dann eben so ganz so ohne irgendwie einen Auftrag oder ohne, dass ich mir überlege, ich muss jetzt was rezensieren oder über irgendein Buch sprechen. Also es ist dann sehr irgendwie, ja, als wäre ich jemand anders und lese halt ein Buch.
Als wäre ich jemand anderes. Sehr schön. Antje Rawick-Strubel ist zu Gast. Wir reden gleich über ein Buch, das Sie uns ans Herz legen wollen. Ein Buch, das auch zu der Frage führt, ob man einen Mord rechtfertigen kann. Ja, das hören wir gleich.
Würdest du einen reichen, einen unanständig reichen Mann töten, wenn du dafür nur einen Knopf drücken müsstest und dann alle Reichtümer dieses Mannes erben würdest? Diese Überlegung hat der schwedische Autor Hjalmar Söderberg gleich in den Anfang seines Romans Dr. Glas eingebaut und dieses Nachdenken über einen akzeptablen Mord irrlichtert immer wieder durch den Roman. Als er 1905 in Schweden erschienen ist, da war er ein Skandal, weil Hjalmar Söderberg so vorurteilslos über Mord und Tod und Sex schreibt in diesem Buch. Demnächst wird eine neue deutsche Ausgabe von Dr. Glas herauskommen und die kennt die Autorin Antje Rabig-Strubel.
Ja, also Hjalmar Söderberg rechtfertigt den Mord an einem Menschen. Das war damals der Vorwurf gegen diesen Roman. Ist denn da was dran?
Ja, zum Teil ist da was dran. Allerdings, wenn man sich das Buch genauer ansieht, dann sieht man, dass es im Grunde nicht wirklich eine Rechtfertigung ist, sondern der Mord am Ende doch als ziemlich sinnleere Handlung dasteht. Also es geht natürlich darum, es geht auch nicht wirklich um ein Erbe und es geht nicht um Reichtum, sondern es geht um sowas wie einen wohltätigen Mord. Also
was ist ein wohltätiger Mord?
Ja, in Anführungszeichen, Dr. Glas, ein Arzt um die vorletzte Jahrhundertwende, will einen oder bringt am Ende einen ihm schon von Anfang an widerwärtig erscheinenden Pastor ums Leben, um dessen Frau im Grunde zur Liebe zu befreien, könnte man jetzt etwas groß sagen.
Also wohltätig in Bezug auf diese Frau.
Genau, so als Rettungsakt.
Und dieser Dr. Glas, der das tut, ich habe eine Selbstvorstellung von ihm gefunden, auch auf diesen ersten Seiten des Romans. Ich, Tycho Gabriel Glas, Doktor der Medizin, der gelegentlich anderen hilft, sich selbst aber nie hat helfen können und sich mit 33 Jahren noch keiner Frau genähert hat. Was ist das denn für einer? Das klingt nach einem armen, einsamen, jungen Mann.
Ja, er ist ziemlich einsam. Er ist ziemlich desillusioniert, was aber auch so ein bisschen in die typische Figurengestaltung dieser Zeit passt. Also er ist so eine Figur aus dem 14. Siècle, einer, der im Grunde so ein bisschen weltverdrossen ist, der angeekelt ist von dem, wozu die Liebe verkommt. Also er spricht irgendwie dazu, dass das Schöne, das Flüchtige, der Moment des Rausches am Verliebtsein sofort in die Ehe führt und die Ehe ist im Grunde sowas wie eine Einrichtung zur Zwangsvergewaltigung, wenn man das jetzt streng sehen will. Mhm. Und daraus resultiert im Grunde auch so ein Ekel an allem Menschlichen, auch am Körperlichen, was natürlich aberwitzig ist, weil er auch noch Arzt ist und sich täglich damit beschäftigen muss.
Dieses Buch, 1905 erschienen, der britische Autor William Sansom hat über diesen Roman von Hjalmar Söderberg gesagt, dass er so offen in seinem Denken sei, also dass es als ob dieser Roman eher erst im Morgen geschrieben wird, also etwas Zukünftiges ist. Wie ist das heute, wenn man das Buch heute liest? Über 100 Jahre alt ist es, wirkt das Buch heute immer noch so frisch, so gegenwärtig?
Ja, man sieht schon die Spuren der Zeit. Allerdings bei Söderberg erstaunlich ist, dass er tatsächlich viel moderner war als seine Zeit. Also wenn man sich jetzt die Neuübersetzung, die dann erscheint, anguckt, spürt man es eigentlich. Also man merkt im Grunde nicht, dass es dieser alte Klassiker ist, sondern die Sprache ist ganz präzise, sehr sparsam, dabei sehr poetisch. Manche Überlegungen sind natürlich heute nicht mehr ganz so aktuell. Also dieses Anprangern der Ehe, das war natürlich um 1900 ein viel revolutionärer, viel stärker revolutionärer Akt. Oder auch in Fragestellen von Religion, also dass da auch noch ein Pastor umgebracht wird, war im kalvinistischen Schweden natürlich auch ein Riesenskandal. Also das sind alles so Institutionen, die er da in Frage stellt, was heute schon so ein bisschen altmodisch wirken kann. Aber die grundsätzliche Frage nach dem, wie der Mensch funktioniert oder was seine Motive sind oder ob man sich selber überhaupt durchschauen kann hinsichtlich der eigenen Motive, ist schon sehr modern.
Und ich glaube auch, die Erzählperspektive ist ganz interessant. Gleich am Anfang führt der Erzähler sie selber ein und sagt, ich schreibe hier mein Tagebuch, du kannst mir über die Schulter schauen. Ich werde nicht alles aufschreiben, was ich erlebe, aber was ich aufschreibe, ist wahr. Also man steht gleich vor so einem Rätsel dem Text gegenüber. Also was erfahre ich eigentlich? Und fanden Sie das auch interessant an dem Buch?
Ja, na, das ist auch so ein Kunstgriff, natürlich. Also dieser Dr. Glas, diese Figur gibt ja vor, im Grunde niederzuschreiben, was geschehen ist und auch im Grunde sich selber zu befragen oder versucht, sich zu verstehen. Und das Tagebuch gleichzeitig ist natürlich auch eine Form, die am wenigsten den eigenen Selbstbetrug aufdeckt. Ja, also es gibt natürlich kein Gegenüber, man schreibt immer nur über sich selber und ist in dem eigenen Gedankenkreisel gefangen. Deswegen ist der Titel ja auch so genial. Also Dr. Glas, dieses Glas, das vorgibt, durchsichtig zu sein, oder könnte sein, dass der Doktor sich selber zu verstehen vorgibt. Letztendlich ist er vielleicht aber nichts als Fensterglas und ist komplett unsichtbar, sich selbst und anderen.
Ja. Jetzt wird es, Entschuldigung, in einigen Wochen eine neue Übersetzung geben, dieses Buches von Verena Reiche. Sollte man jetzt Ihrer Ansicht nach auf diese neue Übersetzung warten, wenn man neugierig ist auf dieses Buch? Oder gibt es auch eine gute alte Übersetzung, die man sofort greifen kann?
Ja, also wer jetzt ganz neugierig ist, kann ruhig auf die ältere zurückgreifen. Allerdings finde ich die von Verena Reichel eben nochmal einen Tick heutiger und der Text wird auch nochmal anders griffig. Also ich finde es eine sehr gelungene Übersetzung. Man kann vielleicht auch beide lesen, wenn man Spaß dran hat.
Okay.
Antje Ravik-Strube über Dr. Glas von Hjalmar Söderberg, übersetzt aus dem Schwedischen von Verena Reichel, wie eben gehört, erschien im Maness Verlag. 256 Seiten stark, für 19,95 Euro gehört es Ihnen im Buchladen Ihres Vertrauens. Vielen Dank dafür, Frau Strube.
Danke.
Gerne.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Es liegt wohl in der Natur des Menschen, irgendwann den Wunsch zu hegen, einmal an den Ort zurückzukehren, an dem man einen Großteil seiner Kindheit und gruseligen Jugend verbracht hat. Die einen tun das voll überbordenem Heimatgefühl, die anderen mit Skepsis und auch Rachegelüsten. Um so ein verheißungsvolles Zurückkehren geht es auch im Buch, das wir in Berlin und Brandenburg ausgesetzt haben. Es heißt »Einen solchen Himmel im Kopf« ist das Romandebüt von Stefanie Gleisner und es erschien im Aufbauverlag.
Und wir haben es ausgesetzt in S- und U-Bahn oder im Gemüseregal oder auf einer Parkbank und dann stand drin Radio 1 Buch, Datum, Uhrzeit und Parole, und zwar Datum und Uhrzeit von jetzt, und deswegen haben wir auch folgerichtig eine kluge Frau am Telefon, die unsere Nummer gewählt hat. Heike Warmuth, herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Na dann, sagen Sie doch mal, wo haben Sie es gefunden und wie erging es Ihnen dabei?
Also gefunden habe ich es gestern früh hinterm Filmmuseum in Potsdam.
Was heißt denn hinterm Filmmuseum? Wie auf der Rückseite verstanden?
Ja, so ungefähr, ja, es stand da an so einer Schautafel über alte Gebäude in Potsdam und so, wie die alten Straßenverläufe waren. Und da stand es so und es war auch ein bisschen schon verregnet, weil es hatte wohl früh morgens ganz stark geregnet und war da schon leicht zerwellt. Und
Sie haben es also gerettet?
Ja, genau. Und dann stand auch noch drauf, nehmen Sie mich mit, ich bin ausgesetzt. Und
ein kleines, ja, oh Gott, fiependes um Mitleid ringt. Genau.
Hatten Sie denn schon die Gelegenheit, mal reinzugucken in das kleine, verschrumpelte Buch?
Nee, noch nicht. Aber ich habe mir so ein bisschen die Innentexte und sowas durchgelesen. Und dann dachte ich, ach, das passt ja auch. Also ich bin eigentlich Potsdamerin und wohne jetzt aber in Berlin und da geht es ja auch irgendwie um so eine Rückkehrgeschichte,
genau,
oder so.
Genau, die Annemuth, sie ist die Protagonistin des Buchs, sie spürt einer alten Freundschaft nach, die sie damals als junge Heranwachsende in ihrem Dorf oder in ihrer Kleinstadt hatte. So genau wird das nicht klar, woher sie zurückkehrt und wohin. Sie nennt diesen Ort Hinterland, das ist, muss provinziell sein. Sie fahren immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die nächstgrößere Stadt. Diese Heimat ist klein strukturiert, es gibt tratschende Weiber auf der Bank vor der Kirche. Die Männer sind betrunken im Biergarten, die Mütter entrüsten sich, wie sich die Freundin von Annemuth denn damals so gekleidet hat. Sie hat sich die Haare abrasiert, sie trug sehr unkonventionelle Kleidung, sie hat Jungs im Zug locker eine geschallert, wenn die eine zu große Klappe hatten, und führte ein wirklich sehr selbstständiges Leben. Und diese zwei jungen Frauen oder jungen Mädchen sind Freunde geworden, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Also die Johanna rannte vor und die Annemuth rannte nach, und mit einem Mal, ganz seltsam, war diese Freundschaft kaputt. Einfach so. Das Problem ist, man wächst, man verlässt mitunter die Stadt. Das hat Annemuth, also hat den Ort verlassen, das Hinterland, und kann aber nicht akzeptieren, dass einfach so eine Freundschaft kaputt geht, und Gerd kehrt eben zurück, um Annemuth, um Johanna zu finden. Und natürlich ist das alles sehr bedrückend und auch, also Happy End gibt's nicht. Soweit kann ich schon mal verraten, aber es,
okay.
Naja, es ist schön, ja.
Ich bin gespannt.
Also Sie könnten in die Vorgeschichte dieser Frau zurückkehren oder auch in ganz andere Geschichten eintauchen, denn Sie kriegen ja auch noch dieses prächtige Bücherpaket unserer ganzen Sendung mit dem neuen Roman von Sibylle Berg und Carol Edgarian und die Akte Vaterland, historischer Berlin-Krimi von Volker Kutscher und noch einiges mehr werden Sie sehen, wenn das Paket bei Ihnen einkommt. Viel Spaß mit dem Lesestoff.
Also. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja. Dann
ich freue mich ganz toll.
Okay, schönes Lesen. Machen Sie es gut.
Tschüss. Ja, danke.
Morgen ist ein denkwürdiger Tag seit 51 Jahren. Am 13. August 1961 war sie plötzlich dicht
Die Grenze zwischen West- und Ost-Berlin. Nachts um 1 Uhr gab Walter Ulbricht den entscheidenden und katastrophalen Befehl. Eine Mauer wird gebaut, erst 28 Jahre später ist sie wieder und für alle offen. Von der Grenzschließung, vom Bau und von der Öffnung der Berliner Mauer handelt die Graphic Novel oder das Comic Berlin, geteilte Stadt, Zeitgeschichten von Susanne Buddenberg und Thomas Henseler. Die beiden Autoren, Illustratoren, Künstler sind jetzt hier zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Das sind 5 wahre Geschichten, die Sie erzählen in diesem Band. Die erste vom August 1961, also Mauerbauzeit, bis zur Öffnung der Mauer, dann November 1989. Jetzt kann man einerseits sagen, einer der deutschen Stoffe, andererseits viel darüber gehört, erzählt, letztes Jahr großes Jubiläum gewesen, endlos Mauergeschichten im Fernsehen und überall. Was war denn der Grund, dass Sie gesagt haben, ja, wir wollen diese Geschichten erzählen?
Naja, also es gab da zwar so sehr viel in den Medien halt dazu, aber Comics gibt's dazu nicht viel. Es gibt da wirklich halt nur so eine Handvoll. Und also da wir eben selber aus dem Comic-Bereich halt kommen, haben zum Beispiel auch ganz viel Storyboards halt gemacht, war das eigentlich so naheliegend, dass wir das als Comic sozusagen bearbeiten.
Ja, Entschuldigung. Nee. Ich wollte nicht unterbrechen.
Ein Comic ist eben wirklich so sehr schnell lesbar. Man ist halt ganz schnell drin in der Situation, weiß, was für Personen es da gibt und ist eben was anderes, als wenn ich so eine dicke Schwarte habe, die sich mit historischen Themen befasst. Das muss ich erstmal dechiffrieren und hier bin ich sozusagen mitten im Geschehen.
Ja, mitten im Geschehen, da gibt es zum Beispiel die Geschichte von Ursula Malchow oder Malchow, und ihrem Mann Günther, die im Lazarus-Krankenhaus an der Bernauer Straße arbeiteten. Und die gegenüberliegende Straße gehörte schon zu Ost-Berlin und dort spielte sich Schreckliches ab, wie man auch auf wenigen Seiten in der Geschichte sehen kann. Fluchten, Verletzungen, Erschießungen, man weiß das. Sagen Sie, haben Sie Frau Malchow tatsächlich getroffen? Ich hoffe, es ist nicht zu dreist die Frage, oder fanden Sie diese Geschichte im Archiv? Also wie kam diese Geschichte zu Ihnen?
Ja, also Frau Malchow haben wir erst im Archiv gefunden, also im Zeitzeugenarchiv der Gedenkstätte Berliner Mauer. Da gibt es bei Frau Dr. Noke so ganz viele Interviewsammlungen, die sie geführt hat und die man einsehen kann. Und naja, und dann haben wir sie auch getroffen und haben gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, als Comicfigur durch ihre Lebensgeschichte zu gehen. Und ja, und da war sie am Anfang ein bisschen skeptisch. Und wir konnten sie dann aber doch überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Und unter anderem haben wir ihr unsere erste Graphic Novel Grenzfall gegeben, die sie mit Begeisterung gelesen hat. Und
Die Dame müsste jetzt 70. Wie alt ist die?
Ja, ein bisschen über 70. Genau. Und ja, die Geschichte von Frau Malchow und dem Lazarus-Krankenhaus, wo sie und ihr Mann lebten und arbeiteten, das ist ja unsere einzige Geschichte aus West-Berliner Sicht. Also von daher auch ein bisschen was Besonderes.
Hatten Sie dann Ihre eigene Mauergeschichte im Gepäck? Also sind Sie selber mit der Mauer in Berührung gekommen in Ihrem Leben?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte zwar Verwandte so in der DDR gehabt, in Querfurt bei Halle war das halt, aber jetzt mit der Mauer so direkt nicht. Nee.
Beim Machen des Buchs, beim Zeichnen, beim Geschichtensammeln, beim Interviews führen, ist da etwas aufgetaucht, was für Sie neu war? Ich oute mich jetzt mal. In der Geschichte von Detlef Mattes erfuhr ich, also der hat als junger Mann die Mauer fotografiert mit einer neuen Kamera, die er geschenkt bekommen hat oder sich selber gekauft hat. Also auf jeden Fall war es eine Kamera und sein Schatz ist rumgefahren, hat die Mauer fotografiert und das war verboten. Ich wusste es nicht, war 8, als die Mauer geöffnet wurde. Ich habe die nie damals in Aktion, also richtig gesehen, wo sie auch wirklich als Grenze da war. Haben Sie Sachen bei der Arbeit entdeckt, wo Sie sagten, ach nee, das gibt's ja gar nicht? Ja?
Erstmal Abstimmung, wer darf reden?
Ja, eigentlich geht uns das ständig so, dass wir neue Sachen entdecken. Die grobe Handlung haben wir vielleicht schon mal irgendwie im Archiv gehört und gelesen, aber wenn wir dann die Menschen treffen und unsere Fragen stellen, dann ist irgendwie ganz viel Neues dabei. Mhm. Also wir fragen ja auch, was man in der Zeit angehabt hat. Und dann durch Fragen, die vielleicht andere nicht fragen, entstehen dann so Situationen, dann sagt der Zeitzeuge, ja, der hatte da sein Klappkärtchen. Und wir, was denn für ein Klappkärtchen? Mhm. Und so. Also es entstehen ständig so Situationen, wo wir das gar nicht genau wissen. Aber Thomas, du wolltest das ergänzen.
Also es gab eben auch noch andere Geschichten. Also wir beide kommen ja aus dem Westen. Und es war zum Beispiel bei unserem ersten Buch Grenzfall halt so, also die ganzen Figuren und Originale, die gibt's halt auch. Das war eine Voraussetzung eigentlich gewesen, also dass wir die Leute halt interviewen können, also dass wir mit denen sprechen können. Mhm. Also es sind alles echte Personen. Ja. So. Und da war zum Beispiel eine Situation, da hatte ich eben einen DDR-Polizisten halt gezeichnet. Und Peter hat den sich angeguckt und meinte, super Polizist, nur der hat halt ein Bärtchen. Peter Grimm, so die Hauptfigur aus Grenzfall. Mhm. Nur dieser Polizist, der hatte halt ein Oberlippenbärtchen und das gab's halt in der DDR nicht.
Ah ja.
Also die waren sozusagen obenrum rasiert. So.
Muss man erstmal lernen. Wir reden gleich weiter auch über einen Fall, wie eine Familie mit selbstgebauter Seilbahn aus dem Osten geflohen ist. Susanne Buddenberg und Thomas Henseler sind noch bei uns. Wir reden über ihre Graphic Novel Berlin, geteilte Stadt. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen, diesen Fall einer Familie, Holzapfel hieß die Familie, die mit einer selbstgebauten Seilbahn sich hinübergerettet haben oder hinüber wollten in den Westen vom Dach des Hauses der Ministerien aus. Da sitzt, glaube ich, heute das Finanzministerium drin. Die sind dabei entdeckt worden. Wie ist die Geschichte denn ausgegangen? Ist es gut gegangen für die Familie?
Ja, also entdeckt worden sind sie
gesehen, beobachtet so, wurden sie von dem Sowjet, wurden sie beobachtet.
Ja, genau.
Der aber etwas missverstanden hat.
Ja, der dachte nämlich, das ist eine Schleusungsaktion der Stasi halt, weil so professionell hatten die das halt gemacht. Also da kann sich James Bond echt eine Scheibe von abschneiden. Nee, die hatten das halt monatelang geplant, so diese Flucht. Auch extra noch so Schleichsocken halt gebastelt und also die sind wirklich mit der ganzen Familie halt geflüchtet, Mann, Frau und 9-jähriger Junge und also mit Fluchthelfern aus dem Westen hat es dann geklappt so. Und wir waren halt selber auch so im heutigen Finanzministerium drin, also für uns wurde halt auch so eine Führung halt gemacht und dann...
Und ihr habt es nachgespielt, die Seilbahn.
Das halt nicht, aber das ist eben auch noch ein wichtiger Punkt eigentlich, also neben den Zeitzeugen, die es halt noch gibt, dass es die Orte halt noch gibt, dass man die noch besichtigen kann, dass sie heute intakt sind.
Aber wenn so eine Familie mit einem 9-jährigen Sohn flieht und da natürlich war man ja immer in Todesgefahr bei diesen Fluchten über die Mauer, was haben die dann von heute aus gesehen dazu gesagt, war das nach wie vor okay für sie, ihr Kind so einer Gefahr auszusetzen?
Naja, also die hatten einfach keine Perspektive mehr für sich gesehen. So. Und also es war natürlich schon eine ziemliche Verzweiflungstat, glaube ich, halt gewesen. Aber es ist eben wirklich gut gegangen so, also Wir haben dann auch noch spezielles Material gekriegt von Herrn Holzapfel, wo er die Situation eben nochmal schildert. So.
Mhm. Ich habe gelesen, im Buch, im Einband findet man den Vermerk, dass die Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur sie gefördert hat, unterstützt hat. Mussten Sie eine Auflage erfüllen? Also gab es einen Leitfaden oder konnten Sie als Künstler dann doch auch entscheiden, das ist unser Werk? Also wie viel stecken Sie beide da drin in dieser Dokumentation, die es ja letztendlich ist tatsächlich?
Ja, es ist ein Doku-Comic und das Konzept und die Idee ist so vollständig von uns. Und dann haben wir einen Fördereintrag eingereicht bei der Stiftung und der ist bewilligt worden. Also es gibt natürlich so Milestones, die wir erfüllen müssen, also von Recherche-Deadlines über Drehbuch, wann wir das abgeben und wie sich das ganze Comic dann bis zur Fertigstellung entwickelt. Aber wir haben halt ja auch ganz tolle Partner und Berater dabei, die uns in den Fragen, wo wir eben nicht Historiker oder Zeitzeuge sind, unterstützen.
Mhm. Jede Geschichte endet mit einem längerem Text, einem erklärenden Text, der die geschichtlichen Zusammenhänge dieser Situation, dieses Erlebnis ihrer Protagonisten anschaulich zusammenfasst. Und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, aber ich empfinde dieses Buch als sehr, sehr schönes Schulbuch. Also haben Sie das erlebt? Sie haben es ja bereits, glaube ich, auch schon vor Publikum vorgetragen, also es konnten schon Reaktionen miterleben. Sehen Sie da auch eine Aufgabe darin, den heute 16-Jährigen irgendwie das nahezubringen, was da passiert ist? Weil das würde Ihr Buch sehr gut leisten. Wie ist das?
Ja, gut, also wir haben es jetzt nicht per se als Schulbuch konzipiert, so, aber es war uns eben schon wichtig, eigentlich den Jugendlichen von heute so recht anschaulich zu machen, na, wie funktioniert Diktatur halt. Also Politik ist ja doch immer sehr, sehr vage, aber wenn man zum Beispiel so Situationen aufgreift, die halt mit den Jugendlichen zu tun haben, also zum Beispiel Schule oder Musik hören, und also in dem Buch werden eben bestimmte Situationen halt geschildert, wo zum Beispiel Detlef Mattes ein Konzert hören wollte, so am Reichstag, das war halt auf der Westseite. Ganz viele Jugendliche gingen halt zum Brandenburger Tor und die Polizei hat die so niedergeknüppelt und weggejagt. So. Und eigentlich so dieses Surreale und Absurde von einer Diktatur, ja, das wollten wir eigentlich so deutlich machen. Und da gibt es eben ganz viele Beispiele eigentlich.
Morgen gibt es eine Lesung aus diesem Buch. Morgen in der Buchhandlung Ocelot in der Brunnenstraße 181 in Berlin-Mitte. Um 20.30 Uhr geht's los. Wir sagen für heute vielen Dank an Susanne Buddenberg und Thomas Henseler. Und das Buch Berlin geteilte Stadtzeitgeschichten ist erschienen im Avant Verlag mit 97 Seiten für 15,95 Euro. Gibt's dieses Buch?
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, und der erste Pflichttermin ist am Mittwoch, den 15.08.2012 im Kater Holzig. Renates Literatursalon trifft den Katersalon. Zu Gast sind David Wagner und Christiane Frohmann. Es handelt sich hierbei um einen Lesesalon-Termin. Die Szeneclubs Wilde Renate und Kater Holzig schicken ihre heißesten Kandidaten auf die Lesebühne. Es treffen sich die Holzig Girl Group und die Renate Boy Group zum verbalen Schlagabtausch. Außerdem liest Ehrengast David Wagner aus Welche Farbe hat Berlin? Und die Verlegerin Christiane Frohmann ergänzt mit ebenso farbenfrohen Berliner Geschichten. Und dann wird auch noch gespielt, erkennen Sie den Romananfang? Isabel salzte nach und sowas. Ja, Eintritt 7 Euro, 20 Uhr geht's los am 15. Kater Holzig, Michael Kirchstraße 22 in Berlin-Kreuzberg.
Und nächsten Samstag, da gibt es ein schickes Sommerfest mit 10 Verlagen aus der Schweiz, und zwar im Literarischen Kolloquium Berlin. Frauen über 80 und Männer unter 40 erzählen, so heißt eins der Bücher, die dort vorgestellt werden. Susanne Schwager hat dieses Frauen-Männer-Buch geschrieben. Und ab 21.30 Uhr können Sie dann überprüfen, was Autoren als DJs taugen. Dann legen Florian Werner und Konstantin Richter beim Tanz in der Villa auf. Also 10 Schweizer Verlage am Wannsee, nächsten Samstag ab 15 Uhr im Literarischen Kolloquium Berlin. Ist immer eine sehr schöne Atmosphäre da, also gehen Sie hin. Am Sandwerder 5 in Berlin-Wannsee ist die Adresse.
Ja, und immer montags um 16.40 Uhr auf Radio 1 wird besprochen, was in Berlin und Brandenburg in den Buchläden verkauft wurde. Eine Top 10 entsteht. Ich glaube ja, dass durch den Sommer einige ihren Buchvorrat verbraucht haben und jetzt ganz, ganz viel einkaufen mussten an Lesestoff. Anders kann ich mir die 7 Neueinsteiger nicht erklären. Ich möchte Ihnen diese 7 jetzt nicht vorenthalten. Ich lese sie Ihnen mal schnell vor. Auf Platz 3 Neueinstieg Verwesung von Simon Beckett. Auf Platz 5 Sunset Park von Paul Auster. Auf Platz 6 Neueinstieg Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Auf Platz 7 neu eingestiegen Ich bin, wie ich bin. Hochsensible Menschen berichten aus ihrem Leben von Cordula Römer. Auf Platz 8 neu eingestiegen Der Tod von Sweet Mister von Daniel Woodrell. Auf Platz 9 Granatsplitter von Karl-Heinz Bohrer. Und auf Platz 10 auch neu eingestiegen Das Seil von Stefan aus dem Siepen. Mehr dazu morgen 16.40 Uhr auf Radio 1.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und das war's für heute für die Literaturagenten. Nächste Woche, Lydia, bist du hier mit Thomas Böhm vom Internationalen Literaturfestival zugange. Was habt ihr vor?
Na, wir werden schon tatsächlich ein bisschen vorfühlen, was im September passiert auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin. Da habe ich quasi die kompetenteste Kraft an meiner Seite. Außerdem wird uns
das Romandebüt Blasmusikpop von Vea Kaiser beschäftigen. Die Wienerin wird auch im Interview zu Gast sein. Und wir behandeln mal die Stellung der Hotlist der unabhängigen Verlage. Wie wichtig sind sie? Brauchen wir sie? Und werden sie noch wichtiger?
Das gibt's nächsten Sonntag und wir sagen tschüss.
Ja, tschüss.